dass man Überbleibsel von den Artikeln annimmt, die dem Deity dargebracht wurden. Prabhupada sagt, insbesondere bezieht sich das auf Blumengirlanden. Es gibt einen schönen Vers, wo Uddhava zu Krishna sagt, O Bhagavan, wir schmücken uns mit den Girlanden, dem Sandelholz, den Kleidungsstücken und den Ornamenten, die von dir getragen worden sind. Wir sind deine Diener. Die sich ernähren von den Nahrungsmitteln, die du zurückgelassen hast. Deswegen werden wir mit Sicherheit in der Lage sein, deine illusorische Energie hinter uns zu lassen. Wenn man sich mit Artikeln, wenn man Artikel trägt, die Krishna dargebracht worden sind, kann man von diesen beschützenden Wirkung dieser Artikel profitieren. Das heißt, man wird nicht so leicht in Illusion fallen. Ich zum Beispiel trage schon seit mehreren Jahren diese Girlande. Heute möchte ich preisgeben, woher diese Girlande kommt und was die Geschichte dieser Girlande ist. Dies ist eine Girlande von Radha Rama. Diese Girlande hat sie getragen in Shrida Mayapur. Und seitdem ich sie trage, falle ich nicht mehr so schwer in ihr. Ein bisschen noch, aber, aber nicht mehr so schwer. Es ist eine richtige, man kann das richtig feststellen. Seitdem ich sie trage, hat sich mein Leben total verändert. Ich möchte euch inspirieren, holt euch auf so viele Artikel, die die Babys getragen haben. Wir haben besonders Babys in Mayapur und in Vrindavan, die sehr, sehr barmherzig sind für den Gefallenen, die wollten. Es war einfach ein Schutz. Es war auf dem Körper des Herrn oder seinem liebsten Gefährten getragen und es ist jetzt einfach mit mir. Ja, vielleicht könnte sie auch ein bisschen fragen. Nein, aber will, könnte sie leider nicht erzählen, wenn sie unbedingt fragen. Gut. Der nächste Punkt ist, vor den Bildgestalten zu tanzen. Jemand, der vor Freude jaucht, der tiefe, hingebungsvolle Ekstase empfindet, während er vor mir tanzt und der verschiedene körperliche Merkmale der Verzückung zeigt, kann alle angehäuften sündhaften Reaktionen verbrennen, die er für viele, viele Tausende von Jahren gelagert hat. Wenn ihr es schafft, wenn ihr vor den Deities tanzt und auch voller, man sollte vielleicht nicht unbedingt imitieren, aber wenn man Freude verspürt, sollte man jauchzen und sollte sagen, super sollte man rufen oder irgendwelche Ausdrücke wie Bravo, gut gesungen oder so. Man sollte seine Freude Ausdruck verleihen und auch tanzen. Wenn man beim Kirtan so dasteht, als wären die beiden Beine fest verwurzelt in die Planten des Fußbodens, dann ist es nicht so wirkungsvoll, der Kirtan. Man sollte der Freude Ausdruck verleihen. Das heißt sogar, dass wenn man in die Hand dabei sagt, das ist jetzt wie das Tanzen. wenn man in die Hände klatscht beim Tanzen, so fliegen die sündhaften Reaktionen, die noch auf uns lasten, von uns weg, so wie Krähen, die von einem Felde wegfliegen, wenn man in die Luft klatscht und sie sich dann aufmacht. Das ist die Wirksamkeit. Prabhupada hat einmal sogar gesagt, Wolfgang, ich weiß, dass du sehr gerne tanzt, dass ich beobachte, wie du mit lächelnder Miene in die Hände geklatscht hast. Und wenn man vor den Deities klatscht in die Hände, verändern sich die Linien auf der Hand. Und die sind dann so früher, glaube ich gerade, ob schon was angetreten ist. Ich muss sagen, ich klatsche sehr oft in die Hände vor den Deities, aber ich habe gesehen, dass sich die Lebenslinie bei mir verlängert hat über die Jahre. Aber das kann auch sein, weil ich ayurvedische Medizin zu mir nehme. Das Ayur heißt das, was das Leben verlängert. Das, was hiermit gemeint ist, ist nicht unbedingt, dass ich die sichtbaren Linien verändern, aber was gemeint ist, ist, dass sich die Schicksalslinien im Leben verändern. Das macht manchmal nicht sofort in den Händen sichtbar sein. Es braucht vielleicht ein paar 20 Jahre, damit das in den Händen dann eine andere Form annimmt. Aber es wird sich verändern, das Schicksal, wenn man vor den Babys kommt und tanzt und kämpft. Das ist sehr wichtig. Man sollte in dem Verständnis sein, dass man vor Krishna tritt und sich Krishna jetzt freut, dass man gegenwärtig ist und kann. Ich mache jetzt noch zwei andere Punkte. Sich verneigen und aufstehen, um der Bildgestalt Ehre zu erweisen. Das heißt, dass es verschiedene Arten von Ehrerbietung gibt in den Schriften. Das Beste ist Dandavat Pranam, lang ausgestreckte Ehrerbietungen, wobei die beiden Hände, die beiden Füße, die beiden Knie, die Brust und auch die Stirn dargebracht werden, aber auch das Sehen, der Geist und die Worte. Nicht, wenn ihr Ehrbietung darbringt zu Krishna, ist es wichtig, dass der Geist damit involviert wird und die Worte und auch die innere Sicht. Man sollte zum Beispiel so denken, dass der Kopf die Lotusfüße des Herrn berühren. Wenn ihr so in der Meditation seid, klar, dann legt ihr in der Meditation den Kopf auf die Lotusfüße oder an die Lotusfüße. Vielleicht ist unser Kopf so schwer von Gedanken. Also mein Kopf ist, glaube ich, sehr schwer, als die Gedanken drin sind. Viele sind verfahren, wenn wir sind, dass sie die Lotusfüße berühren. Dahin, nicht und so, wird der Geist sehr gereinigt. Das ist ein sehr wichtiges Mittel. Man sollte aufstehen, man sollte sich verneigen, aber man sollte auch aufstehen. Besonders, wann sollte man aufstehen? Man sollte aufstehen, wenn die Aarti-Zeremonie, die Begrüßungszeremonie ist. Dann steht man auch wie wenn man in unserer Schule war das noch der Fall, wenn die Lehrer reinkam, musste man immer aufstehen. War das bei euch auch geblieben? Bei euch nicht mehr? Wir sind ein bisschen halb. Ja. Also es gibt Momente, wo man sich verneigen sollte, das heißt, wenn man in den Tempel rein. Es gibt aber auch Momente, wo man aufstehen soll. Man sollte auch aufstehen, wenn, das haben wir manchmal in Goloka da, wenn die Jesus auf andere Prozessionen gehen. Die haben ja eine Gänse. Und dann gibt es diese Träger und das ist der Schamara. Sagt man Schamara? Den Wedel? Eine Muschelhaut. Die Frauen sind immer wieder da stehen geblieben. Das ist eine Arti. Ich glaube, wir haben die Gegend, als wir hier die Eröffnung hatten, auch auf eine Position. Haben wir dort auch eine Arti manchmal? Ja? Kannst du dich erinnern?
Ja.
Das ist ein wichtiges Prinzip. Der nächste Punkt ist, Abhyutamnam, dass man, ja, hier steht es von dem Sitz sich erhebt, um den Herrn zu empfangen. Das bezieht sich besonders, wenn der Herr auf einer Sende getragen wird, heißt es. Und das haben wir eigentlich schon gehabt. Wer das Ratha Yatra Wagenfest des Herrn sieht oder wenn er auf einem Wagen fährt und dann aufsteht, um den Herrn zu empfangen, kann alle möglichen sündhaften Auswirkungen auf seinen Körper vertreiben. Ich meine, wir gehen jetzt auch noch zu Punkt 27, dass man hinter dem Deity des Herrn hergeht. Anuvrajya heißt es in sollte Sri Gurudev und den Vaishnavan, ja, I'm sorry, hier heißt es, wenn, selbst wenn ein Chandala, ein Hundeesser, Christo, weißt du, was ein Hundeesser ist? Ja, also der isst Hunde anscheinend. Selbst wenn ein Hundeesser hinter einem Rasa-Yatra-Wagen von Sri Bhagavan folgt, wird er so sehr zu verehren wie Vishnu selber. Nicht? Das ist ein ganz interessanter Brauch, den wir öfters in Indien sehen können. Wir waren für einige Zeit in einem heiligen Ort namens Kulur. Und in Kulur, weiß ich noch, da wird eine Devi, ein Devi von Ambika Devi verehrt. Ich vergesse das nie. Wir kamen aus dem Dschungel, wir waren ungefähr, wie lange gegangen, schlicht die Karte, 6 Stunden vielleicht oder 5 Stunden oder so. Ja. Im Ganzen mit Pause waren wir 5 Stunden im Dschungel gewesen. Und wir kamen also an und fuhren in das Dorf hinein. Plötzlich sahen wir 2 Elefanten mit schwingenden Rüsseln die Straße längs gehen, gefolgt von einer Truppe von einem, sagen wir mal, einem Tempelpriester, der ein langes Horn spielt, der eine Oboe, würde man hier sagen, in unserem Kulturkreis. Da war ein Trommelspieler noch dabei. Und der Devi, der Mukambika, wurde dann in einer Sänfte auf die Schulter getragen. Ganz zum Schluss kam der Dorfpolizist mit Barfuß, Barfuß, denn es war ein religiöser Opfer. Und wir kamen in unserem Jeep, wir sind an die Straßenrand gefahren und haben sofort, sind sofort ausgestiegen aus dem Jeep und haben den Devi gefolgt. Wir haben ja eine Sessel für den aufgeschaut. Wir sind in den Devi gefolgt, weil es ein Zeichen von Achtung und Respekt ist, dass man dem Devi folgt, wenn er auf einer Prozession geht. Auch letztes Jahr waren wir am Rasayatra Wagenfestival da und kann mich noch erinnern, da kam ein Devotee der Gaudiya Math vorbei, ein jüngerer Sanyasi, und ich sah ihn dann da nicht. Hatte so das Gefühl, er hat sich aus irgendeinem Grunde nicht so eingeladen gefühlt. Dann habe ich unbedingt herbeigerufen, habe gesagt, dass er der Prozession folgen kann, weil es ist nicht gut, wenn ein Krishna auf einer Prozession kommt und wir folgen ihm nicht. Das ist nicht gut für uns, für das Leben. Und es ist ganz wichtig, dass man dem Herrn auf Prozession folgt. Und der hatte nicht nur gefolgt, sondern hat einen ganz ekstatischen Kirtan geleitet. Also waren sehr geehrt und sehr froh, dass er sich uns angeschlossen hat. All dies sind natürlich Zeichen, die, wie soll ich mich ausdrücken, Respekt dem Herrn darbringen. Ich möchte euch jetzt aber eine kleine Frage stellen, mit der wir diese erste Session beenden. Wir haben jetzt mehrere Unterweisungen gehört, die uns große, große Ergebnisse versprechen. Zum Beispiel hatten wir gesagt, dass jemand, der vor den Devis jauchzt und tanzt und in den Händen klatscht, dem werden die sündhaften Reaktionen wegfliegen, wie Vögel von einem Feld. Wir haben gehört, wer das Rasa-Yatra-Wagenfest des Herrn sieht und dann aufsteht, um den Herrn zu empfangen, kann alle möglichen sündhaften Auswirkungen auf seinem Körper vertreiben. Wir haben auch gehört, wir werden noch weiter solche Aussprüche hören. Glaubt ihr das? Ich möchte mal ein Teufelsadvokat sein. Ihr habt schon so viele von diesen Dingen gehört. macht, aber euer Schicksal ist noch immer das Schicksal vom gewöhnlichen Menschen. Und manchmal sagen die Wohlige in unserer Bewegung, ich mache diese ganzen Sachen schon so lange, aber es hat immer noch nicht gewirkt. Wie können wir diese Aussagen in die Schriften einordnen? Kommt auf die Größe der Hingabe und der Motivation.
Mir wurde gesagt, von einem
obwohl du von der körperlichen Erscheinung nicht gerade so wie ein Tänzer aussiehst, trotzdem immer begeistert das Tanzbein schwingt. Das ist mir aufgefallen. Das kommt daher wahrscheinlich.
Ja, das ist mir gedacht. Weil er immer am Lachen war und immer so eine positive Ausstrahlung hatte, hat sich das auch
gefallen.
Ja.
Ja. Ja. Und man nicht jetzt aus dem Grunde das machen soll, sondern einfach weil ja auch von den Geschichten
ja. Körper schreibt etwas darüber. Er sagt, diese Ergebnisse mögen sofort eintreffen. Und da gibt es in den Schriften viele Beispiele dafür. Oder sie mögen eine längere Zeit brauchen, um einzutreffen. Spirituelle Dinge lassen sich nicht an zeitliche Gesetzmäßigkeiten festbinden, die wir in dieser Welt haben. Es gibt zum Beispiel Beispiele aus der Naradiya Purana. Eines, was ich nie vergessen konnte, habe ich mal vor 10 Jahren gehört. Und es handelte von einem Jäger, der mit einer Prostituierten in einen verlassenen Vishnu-Tempel hineinging, um dort die Prinzipien zu brechen. Die Prostituierte tanzte, um die lustvollen Gefühle des Jägers zu, also das Feuer der Lust ein bisschen anzuschüren. Nochmal aufreißen vor dem dort, wo der Altar gewesen war. Und der Jäger entkleidete sich während der Zeit und dann taten die das, was nur in Filmen über 18 sieht. Und das Bein des Jägers, was noch eine Gamasche anhatte, rieb eine Öllampe dabei. Also die waren voll und ganz in sinnvollen Tätigkeiten beschäftigt. Ich möchte gar nicht ins Detail gehen, um unsere Fantasie nicht von dieser Erscheinungsweise der Tugend in die Erscheinungsweise der Leidenschaft hereinzustürzen. Im nächsten Leben wurde der Jäger geboren als König und die Prostituierte als seine Frau, Königin. Und beide führten den hingebungsvollen Dienst weiter fort, den sie unbewusst zwar, aber trotzdem in ihrem vorherigen sündhaften Dasein angefangen hatten. Der Jäger putzte, obwohl er viele Diener hatte, die Öllampen, nicht der Jäger, der König als solch, putzte die Öllampen. Und die Königin, obwohl sie viele Tänzerinnen hatte, tanzte graziös vor dem Gipfel. Ich weiß nicht, ob man so tanzte. Es gibt bestimmt eine graziösere Handbewegung. Sie haben also diesen Dienst, den sie damals angefangen haben, weiter fortgesetzt. Das ist ein Beispiel, wo es also sofort eingetreten ist. Und vielleicht seid ihr alle Beispiele, wo es verzögert eingetreten ist. Vielleicht seid ihr in irgendeinem Dasein mal mit Devotees zusammengekommen. Manche waren vielleicht in
in einer vorangegangenen Geburt in Indien und hatten dort die Möglichkeit erhalten, eben einen hingebungsvollen Dienst auszuüben, den sie unbewusst taten und den sie jetzt weiter fortsetzen. Wir sollten also, auch wenn es vielleicht ein bisschen Zeit bei uns braucht und es nicht so eine durchschlagende Sache gibt, dass wir alles von merken, wie wir uns von heute auf morgen verändern, weiter voller Vertrauen machen. Gut, jetzt haben wir, und habt ihr euch eure erste Pause verdient. Ich denke, dass wir so, ja, nach meiner Uhr so 7 Minuten nach, oder vielleicht so 10 Minuten, warum sagen wir nicht 10 Minuten nach 12 anfangen? Nicht? Und Christel, ich muss dich los und komme zu Punkt. Ich habe mich versehen. Ich komme zu Punkt 28. Über den Besuch von Tempeln Vishnus oder von Pilgerorten. In den Puranas wird gesagt, Menschen, die heilige Pilgerorte wie Vrindavan, Mathura oder Dwaraka besuchen, sind rühmenswert. Durch solche Reisen können sie die Wüste des materiellen Daseins überqueren. Im Haribhakti Sotodaya wird erklärt, wie segensreich es ist, die Tempel Shri Krishnas zu besuchen. Wie wir bereits zuvor erklärt haben, ist in Vrindavan, Mathura und Dwaraka Sitte, dass alle Gottgeweihten im Vorteil nutzen, die verschiedenen Tempel an diesen heiligen Orten zu besuchen. Das heißt dazu, Menschen, die durch rein hingebungsvollen Dienst im Krishna-Bewusstsein angespornt werden und sich deshalb aufmachen, die Bildgestalten Vishnus im Tempel zu sehen, werden sicherlich nicht wieder in das Gefängnis eines Mutterleibes gehen müssen. Praktisch ist es so, dass wir durch unsere materiellen Tätigkeiten gezwungen immer wieder Geburt nehmen in neuen Lebensformen. Dieser Vorgang kann nur unterbrochen werden, wenn man einen Tempel des Herrn besucht. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang wirklich inspirieren, einen Tempel des Herrn zu besuchen oder einen heiligen Ort zu besuchen und dann dort, wie soll ich mich ausdrücken, diese Erfahrung zu machen, Krishna zu sehen, wie Krishna verehrt wird. Sieh mal, wenn wir sehen, wie Krishna verehrt wird, werden wir sofort sehr angezogen zu Krishna. Ich kann mich daran erinnern, als wir dieses Jahr in dem Udupi-Tempel waren. In dem Udupi-Tempel wird Udupi Krishna verehrt in einer ganz besonderen Form, nämlich als Kuhhirtenjunge. Er hat so einen Stab, mit dem er Milch kirnt, und ein Seil in einer anderen Hand, das er benutzt, um den Stab zu tun. Und dann reibt er diese Seile so hin und her und tut aus einem Milchtopf Butter kirnen. Das ist der Udupi Krishna, ein Stab und ein Seil neben sich. Nun, als wir da waren, sahen wir, wie die Leute Krishna verehrten, und es war wirklich sehr, sehr schön. Die Brahmanas waren dort alle aufgestellt und rezitierten 30 an der Zahl die Sanskrit-Schriften des Madhvacharya. Dann gab es verschiedene Zeremonien, also es war schwierig mitzuhalten, was jetzt genau da gemacht wurde. Wir hatten einen Priester, der hat uns immer nach hier und dahin gelotst. Kannst du dich noch erinnern? Da musste man hier hingehen und dahin gehen. Da war also ständig was zu sehen. Mal wurden vor die Deities so Blätterteller gebracht mit verschiedenen Sweets. Ein anderes Mal wurde vor die Deities, die wurden dann Artiks dargebracht und so weiter. In diesen Tempeln wird Krishna verehrt, so wie Jiva Goswami sagt, wie ein König verehrt wird in einem Palast. In den vorangegangenen Zeiten war es tatsächlich so, dass der Deity unglaublich opulent verehrt wurde. Könige haben sich Paläste gebaut und neben die Paläste haben sie sich einen Tempel gebaut für Krishna. Und Krishna unglaublich reich verehrt. Es gab da nur mit echten Juwelen zum Beispiel bekam der Deity manchmal ein Juwelenbad. Das heißt, Juwelen wurden über ihn gegossen. Die wurden nur einmal verwandt, dann waren sie schmutzig. Also das wurde richtig dem Deity etwas dargebracht. Und wenn man so eine Verehrung sieht, dann wird man wieder auf besondere Art und Weise daran erinnert, dass Krishna die wichtigste Persönlichkeit ist, eine große Persönlichkeit ist. Dann kommen wir zu etwas, was ich mir besonders rausgenommen habe, zu dem ich überspringe ein paar immer, zu Punkt, mal sehen, dass ich auch hier richtig in der, ja, zum Gitam, zum Singen. Es heißt, dass der Bhakti Sadaka Lieder singen sollte vor dem Deity. Solche Lieder drücken Hingabe zum Herrn aus, Sharanagati, und so drücken auch die Sehnsucht aus nach dem persönlichen Dienst des Herrn. Das ist Lala Samayi. Es gibt diese beiden Arten von Liedern, die wir unbedingt singen sollten vor Krishna. Lieder, wo wir uns hingeben sollen, wo wir uns hingeben, unsere Hingabe zum Krishna Ausdruck geben, und auch wo wir eine intensive Sehnsucht nach Krishna verbinden. Wir haben in unserer Linie zwei besonders schöne Liederbücher, die ich euch diesbezüglich empfehlen möchte. Das ist einmal das Liederbuch Sharanagati, heißt es, von Bhakti Vinod Thakur. Da sind sehr demütige Lieder drin, und dann also Hingabe, und dann von Narottam Das Thakur das Liederbuch Pratana. Ich würde vielleicht sogar Shrishtikata bitten, wenn es dir nicht zu viel ist, kurz reinzugehen in mein Zimmer, und in der Tütentasche, da ist dieses blaue Buch von Bhakti Vinod Thakur, dann können wir uns vielleicht ein schönes Lied heraussuchen. Und dann müsste da auch ein Pult, und das Pratana von Narottam Das Thakur liegen, wenn du dir das gerade kommst. Dass ihr mal, ich fand es sehr nice, als ich euch beiden gesehen hatte, Tina und Marisha, ihr habt ein sehr nice Beispiel gesehen, wir kamen da rein, ihr wart von den Babys und habt gesungen. Und das ist sehr, da kann man eine sehr schöne Beziehung zu Krishna selber herstellen. Besonders wenn man weiß, was man will, also dass man die Liedertexte, die sollte man durchlesen vorher. Aber wenn wir singen, dass wir nicht nur bengalische Lieder singen, sondern auch da etwas empfinden können. Das ist sehr wichtig. Krishna ist sehr zufrieden, und es heißt im Linga Purana dazu, ein Brahmana, der ständig die Herrlichkeiten des Herrn besingt, wird zweifellos zum Planeten des höchsten persönlichen Gottes erhoben. Shri Krishna schätzt solchen Gesang noch mehr als die Gebete Shivas. Ich habe es mir mal, ich gewöhne es mir so an, wenn ich im normalen Leben bin, dass ich immer irgendwas singe. Das ist eine unglaublich schöne Übung. Ist auch unglaublich gesund für das persönliche Gedeihen. Nicht nur durch das Singen wird etwas freigesetzt. Eine positive Haltung. Diese Lieder zur Verehrung Krishna schaffen, wie soll ich mich ausdrücken, im eigenen Leben eine, ja, einen Schutzwall um einen herum. Ich möchte euch gerne was aus dem Sharanagati vorsingen. Ich kann nicht so gut singen, das wisst ihr ja inzwischen schon, aber ich singe trotzdem sehr enthusiastisch. Kono bujino prabhu tomara charana ashoka boyamrita puna sarva kana sakala chadiya tuva charana kamole podiyachi aminata Savapadatale. Der Übersetzung. Nun habe ich eines verstanden, oh Herr. Deine Füße sind ewig voll von süßem Nektar, die allen Kummer und alle Furcht beseitigt. Wenn ich mich dir hin, ich habe alles dir jetzt hingegeben und mich nur noch an deine Lotusfüße gewandt. Ich habe mich demütig vor dich niedergelegt, um Zuflucht bei dir zu suchen. Deine Lotusfüße, o Herr, werden mir sicherlich Zuflucht gewähren. Es gibt keine anderen Beschützer in dieser Welt von Geburt und Tod. Jetzt weiß ich, dass ich dein ewiger Diener bin. Nun möchte ich die Last meines Unterhalts ganz ausschließlich dir übergeben. Du musst mich unterhalten. Ich bin in meinem Leben völlig abhängig von dir. Nein, in meinem Leben, wo ich mich unabhängig von dir gemacht habe, habe ich nichts außer Leid erfahren. Aber nun, wo ich deine Lotusfüße akzeptiere, sind all meine Leiden weit weggeworfen. Und so singt also der Bhaktivinoda Thakur in dieser Liederbuchkollektion Sharanagati lauter solche Lieder, und wir sollten einige dieser Lieder lernen und singen, wenn Krishna uns so sieht vor dem Altar, wie wir singen und uns hingeben. Hier wird er sehr, sehr gütig zu uns sein. Oder so ein Lied. Oh, mein Herr und Meister, mein spiritueller Meister Lokanath, bitte zeige mir Barmherzigkeit, sodass die Lotusfüße von Radha und Krishna sich immer in meinem Geist manifestieren. Ich möchte mit dir und den Gefährtinnen von Radha und Krishna zusammenleben. Dieser Wunsch kommt ganz stark in meinem Geiste auf. Wann wirst du mich gütigerweise zu den Lotusfüßen der ältesten Gefährtin von Krishna bringen, sodass ich liebevoll den Dienst darbringen kann? So wünscht sich also der Devoti in großer Ergebenheit verschiedene spirituelle Dinge, und Krishna wird sie ihm mit Sicherheit erfahren. Also singen vor den Devis ist eine ganz wichtige Sache. Dann der nächste Punkt ist gemeinsam zu singen. Sankirtan, das gemeinsame Singen, das ist Punkt 33. Es wird besonders empfohlen, dass wenn viele vertrauensvolle Devotees zusammenkommen unter der Führung eines besonders großen Gottgeweihten. Madhavananda ist ganz kurz, hat uns verlassen. Wir sind jetzt beim gemeinsamen Sankirtan vor den Devotees. Ne? Er hat bekommen. Man sollte besonders unter der Führung einer großen Seele zusammenkommen und dann laut die heiligen Namen des Herrn zur Freude von Sri Bhagavan chanten. Das wird Sankirtan genannt. Das heißt in Chaitanya Charitamrita, dass Nam Sankirtan, also das Singen der heiligen Namen des Herrn, das wichtigste von den 64 Bestandteilen ist. Nicht? Wenn man einen Namen Sankirtan ohne Vergehen macht, wird man mit Sicherheit den großen Reichtum des der Krishna Prema erlangen. Ja. Nun, gibt es unterschiedliche Sankirtans. Das ist wird erwähnt. Ja. Zunächst einmal gibt es den Namen Sankirtan. Da heißt es, da will ich euch mal einen Text vorlesen und danach machen wir eine Fragepause. Mein lieber König, das Wort Krishna ist so glücksverheißend, dass jeder, der diesen heiligen Namen chantet, augenblicklich von den Auswirkungen sündhafter Handlungen aus vielen, vielen Geburten frei wird. Das ist eine Tatsache. Dann gibt es einen anderen Sanketan, wo man gemeinsam singt. Das sind die Lobpreisung der Taten und Spiele des Herrn. Man nennt das Lila Sanketan. Könnt ihr mir ein Lied mitteilen, das euch bekannt ist, ein Lila Sanketan? Ja. Ja, wie er die ganzen Speisen zu sich nimmt. Ne? Ja. Goda Alti, das sind Lila, ja. Oder auch mir fällt ein Yashomati Nandana. Ja, ach, das war schon eine Eragin. Müssen wir sofort singen. Und dann gibt es sogenannte, wartet mal, Guna Sanketan, wo die Eigenschaften des Herrn beschrieben werden. Mein lieber Vyasa, heißt es, du solltest wissen, dass Menschen, die sich Härten und Bußen auferlegen, die Veda studieren, große Opfer darbringen, die Hymnen der Veden schänden, über transzendentales Wissen spekulieren und mildtätige Werke tun, durch all ihre glückverheißenden Handlungen nichts anderes zu gewinnen haben, als einen Platz in der Gemeinschaft von Gott geweihten, um die Herrlichkeiten des Herrn zu besingen. Also es ist das Ziel aller verschiedenen Übungen, dass man in der Gemeinschaft von Gott geweihten zusammenkommt und die Herrlichkeiten des Herrn lobpreist. Diese verschiedenen Gunas, Eigenschaften. Mir fällt zum Beispiel ein Vibhavadishesha Alola Pravesha. Ein super schönes Lied, das ist euch ganz kurz, wo die Eigenschaften des Herrn gesungen wird. Also man kann verschiedene Dinge besingen zusammen. Erstmal den Namen des Herrn, dann die Lilas des Herrn und dann die Eigenschaften des Herrn. Diese drei sind geeignet für Sanketan, für das gemeinsame Singen. Am besten, man kommt unter der Führung von großen Devotees zusammen. Wir finden in den Chaitanya-Lilas immer wieder, dass ganz bestimmte, sehr weit fortgeschrittene Devotees gebeten wurden, diese Kirtan anzufangen. Ich will euch mal singen. Oh ja. Ja, hier, Seite 88. Wäre natürlich jetzt nice, wenn wir mehr von diesen Büchern hätten, aber so rar, so wertvoll. Ich kann euch wirklich dieses Gesangbuch wärmstens empfehlen. Vielleicht können wir gerade den ersten Vers singen. Vibhavadishesha lola pravesha nitrachari uta jiva Vibhavadishesha alola pravesha nitrachari uta jiva Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Haya Griva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Haya Griva. Die Nacht nun vorüber. Guten Morgen. Und schon zieht das Licht der Morgendämmerung auf. O du, Jiva-Seele, bitte erhebe dich und lass den Schlaf hinter dir. Chante nun die heiligen Namen Shikra, Sri Haris, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Er ist derjenige, der Befreiung gewähren kann. Der Feind des Dämons Mura. die Quelle aller Freude und derjenige, der auf alle anziehend wird, erschien als die pferdeköpfige Inkarnation, die die Wehen rettete. So werden dann verschiedene Eigenschaften Krishnas lobpreist und man kann das zusammen machen. Es geht noch weiter. Er ist der Behältnis aller Liebe, der transzendentale Liebesgott, der mit seinen blumengeschmückten Pfeilen die Liebeswünsche der Gopis anschwellen lässt. Derjenige, der mit den kuhhirten Jungen scherzt und der die Freude ihres Herzens ist, er ist der Inbegriff aller guten Eigenschaften. Ich bin einmal am Morgen, ganz früh morgens, als die anderen Devotees noch sich vorbereitet haben, zu diesem Udupi-Tempel gegangen und habe da ein bisschen alleine mich auf Krishna-Chandra, war auch noch da, ja, er war da in einer Ecke, ich in einer anderen, und plötzlich sangen die Devotees diese Lieder mit den verschiedenen Eigenschaften Krishna. Und bevor sie diese Eigenschaften ertönten, hat man sich Krishna so nahe gefühlt. Dieses Lied ist besonders schön geeignet und wir singen es jeden Morgen in Vrindavan mit den Devotees. Die Nacht ist vorüber, heißt das Lied. Tolle Lieder, ne? Die Nacht ist vorüber. Seite 88 ist es, im Songbuch kann man sich gut merken. 88. Klingt so wie 8. Ach ja, mit so einem diese Weile. Ja. So, jetzt möchte ich sehen, ob ihr irgendwelche Fragen zu diesen Punkten habt, die wir jetzt durchgenommen haben. Weil jetzt als nächstes kommt Japa und dann kommt mein Lieblingsthema aus dem Netz der Hingabe, dass ich mich schon die ganze Seminar überfreue. Zum Sanketan. Fällt es euch einfach beim Sanketan, also zusammen zu singen? Es kommt darauf an, wer vorsingt. Ne? Wenn es eine schwierige Melodie ist, ist es ein bisschen schwierig. Das Singen von Krishnas heiligen Namen wird in dem Srimad Bhagavatam Gita noch wichtiger angesehen als die Meditation, weil bei der Meditation nur der Geist beschäftigt ist, der sehr leicht wandern kann. Wenn wir so da sitzen und das Malern machen, kann der Geist unglaublich leicht ins Wandern kommen. Aber bei dem gemeinsamen Singen des Heiligen Namens ist es einfacher möglich, so heißt es, den Geist auszurichten. Es ist sehr gut, wenn man gemeinsam singt, dass man den Geist am Anfang hilft, auf ein spirituelles Ziel sich zu richten. Wenn wir im Tempel sind und Kirtan machen, ist es gut, wenn wir uns auch hier Dekis konzentrieren. Wenn wir dagegen, wie soll ich mich ausdrücken, auf der Straße sind und Sanketan machen, können wir uns auch an das Lila von Chaitanya Mahaprabhu erinnern, der mit seinen Devotees auf die Straße gegangen ist und dort den heiligen Namen verbreitet hat. Es ist wichtig, am Anfang den Geist in einen spirituellen Rahmen zu tun, sodass wir beim gemeinsamen Chanten eben tatsächlich bei der Sache sind. Wenn der Geist nämlich nicht fixiert ist auf die heiligen Namen und wandert, dann ist das Ergebnis des Chantens nicht so groß anzusehen. Die Platschwingen zu produzieren, so wenig mit uns zu tun. Deswegen sollte ein Devotee eben gut zu chanten, richtig reingehen. Gut, dann mache ich noch weiter. Da hat man den größten Hammer, sich einen schwierigen Weg gewählt heute Morgen. Ja, wollen Sie nicht stehlen. Das kann ich sagen. Es ist zwar, in den, beim Harinam Chaitamani wird immer wieder erwähnt, dass man, wenn man chantet, in Gemeinschaft chantet. Ich mache es persönlich so, dass ich zwei Arten. Es werden zwei Empfehlungen gegeben. Einmal, in Gemeinschaft sollte man chanten, von Devotees, die wirklich im Chanten vertieft sind. Und das Zweite, was man tun sollte, wenn das nicht der Fall ist, man sollte in Solitude chanten, in Einsamkeit. Wenn man aber für sich in Einsamkeit chantet, hilft es sehr, sich richtig hinzusetzen, ein Bild von Krishna aufzustellen, über das man meditiert, oder wie unser Acharya Gurkishota Prabhuji sagt, den heiligen Namen aufgeschrieben zu haben, sich auf den heiligen Namen zu beziehen, sodass man auf nichts anderes schaut, sodass man nicht abgelenkt ist. Und das Wichtigste beim Chanten der heiligen Namen ist es, wirklich aufmerksam zu sein. Nun, wenn wir uns morgens hinsetzen, ist etwas da, wovon Medini Patil vorhin gesprochen hatte. Wenn man ein kompliziertes Leben führt und komplizierte Beziehungen hat, dann ist das alles da. Und man kann nicht gleich für chanten. Wenn man die ganze Nacht zum Beispiel Unfug geredet hat, einen schlimmen Unfug, aber einen durchschnittlichen Unfug, ist es sehr schwierig, sich wirklich zu fixieren auf den heiligen Namen. Deswegen ist es wichtig, wenn man richtig chanten will, dass man klare Beziehungen mit anderen Lebewesen hat und keinen Unfug spricht. Wir müssen uns darüber bewusst sein, wenn ich mich morgens hinsetze und anfange zu chanten, wird das Sprechen, was ich über den Tag gehabt habe und die Gedanken, die ich über den Tag gehabt habe, sehr entscheidend dazu beitragen, ob ich mich konzentrieren kann oder nicht. Darüber muss man sich eindeutig bewusst sein. Ich bin noch hier. Für jeden, der den heiligen Namen entweder leise oder laut chantet, sind die Wege zur Befreiung und sogar zu himmlischem Glück zugleich frei. Was sehr wichtig ist, und ich möchte euch direkt ganz ehrlich sein, wir müssen ausgeschlafen sein beim Chanten. Ich bin hier gerade, ich denke, wir machen, ihr könntet ein unglaubliches, denn alle Erhaltungskosten lösen, wenn sie das bis zum Schlafsanatorium markieren. Weil man ist hier so herrlich müde. Ich weiß nicht, ob es, das sind wahrscheinlich die Energie, die abstrahlen oder so. Darf ich mal ganz ehrlich fragen, wir sind ja unter Menschen. Bin ich der Einzige, der hier so müde ist? Alle? Du auch, Jaka? Und du warst dann? Naja. Aber gut, nicht? Man kann sofort versinken und ist ungestört. Keine schlechten Träume, sondern hauptsächlich über Krishna. Also Familie dabei. Ich habe hier mein Traumerlebnis gehabt. Vielleicht seit 5 Jahren heute Morgen mein Traumerlebnis. Also, ich habe das noch nie an irgendeinem Ort erlebt. Schloss Weißenstein war aber auch schon ganz anders. Die Bilderakademie, die findet immer diese Super-Rasse, wo die Rastenmeridiane Europas zusammenliegen. Vielleicht ist das auch manchmal ganz cool, alles einmal so, wenn man in so einem Seminar hält. Ich kämpfe also sehr oft beim Seminar, ich weiß nicht, ob man mir das ansieht, und das bleibe ich hier in meiner Zunge liegen. Lallt nur noch zum Müde wird man. Gut. Deswegen machen wir heute 10 Minuten vorher Schluss, dachte ich mir. Ich habe ich mein Lieblingsthema, dazu möchte ich selber ausgeruht sein. Wir kommen jetzt zum 35. Punkt. Und dieser 35. Punkt, da geht es um eine wie man seine persönlichen Gefühle Krishna gegenüber zum Ausdruck bringt. Das ist etwas sehr Persönliches, etwas, eine Praxis, mit der ich mich schon seit 5 Jahren beschäftige, intensiv beschäftige und wo ich so ein bisschen aus der Verwirklichung euch erzählen kann, wie es geht. Und ich würde vorschlagen, dass wir ein 7 Minuten früher aufhören. Ihr wisst schon wozu. und dann treffen wir uns in alter Frische um 16 Uhr wieder. Shishi Gonitai ki je. Shishi Panchatattva ki je. Go Premanandiya je mo. Ihr lieben jungen Devotees, wir werden jetzt in einen ganz wichtigen Aspekt unseres hingebungsvollen Dienstes eintauchen, nämlich in die Bedeutsamkeit von Gebeten. Gebete auf dem spirituellen Weg sind sehr, sehr wichtig. Ein Devotee versteht letztendlich, dass er oder sie in seinem oder ihrem Leben nur vorankommt durch sogenannte Gnadengeschenke. In der indischen Spiritualität gibt es 2 Wege, die immer wieder erwähnt werden. Das ist der Affenweg und der Kerzenweg. Der Affenweg besteht darin, dass das kleine Äffchen, das ist eine Kugel, sich auf eigener Kraft an der Mutter festhalten muss. Es bezieht sich auf die Yogis, die durch Geisteskontrolle und Atemkontrolle und auch Körperkontrolle versuchen, irgendwelche Stufen in ihrem spirituellen Leben zu erreichen, wo sie die Sinne kontrollieren können. Alles ist abhängig von der eigenen Kraft. Und es ist sehr oft gesehen, dass diese Yogis, selbst wenn sie schon eine ganz hohe Stufe erreicht haben, plötzlich zu Fall kommen, weil ihr Geist sich anhaftet an irgendwelche materiellen Dinge und materielle Objekte. Und aus diesem Grunde kommen sie halt zu Fall. Der zweite Weg ist in der indischen Tradition der Kerzenweg. Am Kerzenweg ist es so, dass man sich ganz und gar so, dass das kleine Junge fast das nur, weil man immer so müde ist, wenn man glücklich und freudig von der Alten getragen wird. Beim Katzenweg ist es die Kraft der Alten, die trägt. Und dieser Weg ist der Weg der Gnade, wo einem unvollkommenen Lebewesen die Kraft des höchsten Herrn zuteil wird. Was ist nun Krishna-Bewusstsein? Krishna-Bewusstsein ist eigentlich eine Mischung aus diesen beiden Wegen, dem Kastenweg und dem Affenweg. Weil im Krishna-Bewusstsein kommt es schon auf eigene Bemühungen drauf an. Wir folgen diesen 64 Angas des hingebungsvollen Dienstes, diesen 64 Ausübungen. Aber worauf wir eigentlich hoffen, ist die Barmherzigkeit Krishnas, die uns trotz unserer Disqualifikation ergreift und erhebt. Münster, so ist es auch zum Beispiel, wenn man einen spirituellen Meister annimmt. Man hofft auf die Gnade des spirituellen Meisters. Und zur gleichen Zeit jedoch muss man, um die Gnade zu bekommen, festhalten an seinen Unterweisungen. Das Beispiel, was gegeben wird, gerade in Bezug zum spirituellen Meister, ist, dass wir, die Seele, in einen Brunnen gefallen sind, den Brunnen des nackten Daseins. Wenn wir mit einem spirituellen Meister in Kontakt kommen, so gibt er uns ein Seil in die Hand. Das Seil, das Seil der Unterweisung, die uns helfen, zurück zu Krishna zu kommen. Unsere Aufgabe ist es nun, eine Mischung aus beiden zu tun. Wir müssen uns festhalten an den Unterweisungen, sodass wir hochgezogen werden können und dann ist manchmal intensiv. Nicht? Man muss ja richtig festhalten. Man darf nicht loslassen. Aber das, was uns eigentlich dient, ist nicht unsere eigene Muskelkraft, sondern die Kraft der Unterweisung einer großen Seele. Ist das klar, diese Kombination? Es ist also weder noch, es ist beides. So, ein wichtiger Teil für diesen Aspekt, nämlich wo es auf die Kraft Krishnas drauf ankommt. Okay, das mal jetzt geht, das wird ja noch zu, sonst sieht das zu albern aus. ist, man sagt dazu, es heißt Vignati. Vignati bedeutet wörtlich übersetzt so etwas wie ein Bittgesuch. Das ist jetzt, wir haben nicht, verstehst du dieses Wort allgemein in Deutsch, ein Bittgesuch? Ja. Bittgesuch, eine Fürbitte, die man leistet. Eine Prabhupada übersetzt hier, übersetzt es mit Ergebenheit, in ergebener Haltung beten. Das ist aber eine Bitte, ein Gebet. Diese Gebete fallen nach der Technik hier in drei verschiedene Kategorien. Das erste ist Sampratanatnika. Da darf ich dich vielleicht bitten, das aufzuschreiben. Du kannst hier schauen, wenn es ein bisschen Sampratanatnika. Sampratanatnika sind Gebete, wo man seine eigenen Gefühle Krishna gegenüber ausdrückt und sich wirklich wünscht, auf die Ebene des hingebungsvollen, des spontanen hingebungsvollen Dienstes zu kommen. Dankeschön. Nur, dass man mal sieht, wie es geschrieben wird. Wer ist hier ein Sanskrit-Gelehrter? Sam? Nee, Sampratanatika. Nee, hier ist es auch mit R. Ja, hier ist ein R. Und manchmal sind unsere Bücher nicht so toll Sanskrit-mäßig. Sampratanatika. Es ist ein Gebet, wo man den Körper und den Geist und alles dem Herrn hingibt. Bei diesem Gebet ist bei dieser Art von Gebet ist wirklich alles gemeint, dass man alles gibt. Sam heißt alles, Pratana heißt Hingabe und Atmika heißt das Selbst und kann der Körper, der Geist und die Worte gebrauchen. Ja, Pratana, ist das richtig so, oder? So ein Flehen, ja. Ja, ein Flehen, ein Flehen mit, von ganzem Herzen, könnte man sagen. Von ganzem also nicht nur Hingabe, sondern es geht hier um ein Flehen. Von ganzem vom Körper, also vom ganzen Herzen. Ein ganzheitliches Flehen. In Spiritualität ist dieses ganzheitliche Flehen ganz und gar wichtig und bringt uns von der Ebene des mechanisch ausgeführten hingebungsvollen Dienstes zu der Ebene, wo wir vom ganzen Herzen aus aktiv werden. So, es gibt ein Beispiel für diesen, für dieses Leben, das Srila Prabhupada uns hier mitteilt. Und er sagt: Mein Herr, ich weiß, dass Mädchen eine natürliche Zuneigung zu Jungen und Jungen eine natürliche Zuneigung zu Mädchen haben. Ich bete zu deinen Lotusfüßen, dass ich meinen Geist auf die gleiche spontane Weise zu dir hingezogen fühlen möge. Nicht, Prabhupada sagt, dieses Beispiel ist sehr treffend. Wenn ein Junge oder ein Mädchen einen Angehörigen des anderen Geschlechts sieht, findet eine natürliche Anziehung statt, ohne dass ein näheres Kennenlernen nötig ist. Ohne Schulung ist durch den Geschlechtstrieb eine natürliche Anziehung vorhanden. Dies ist ein materielles Beispiel, doch der Gottgeweihte betet, dass er eine ähnliche spontane Zuneigung zum höchsten Herrn entwickeln möge, frei von jedem Gewunsch nach Gewinn und ohne einen selbstischen Beweggrund. Diese natürliche Zuneigung zum Herrn ist die vollkommene Stufe der Selbsterkenntnis. Mit diesem Thema hier, uns völlig dem Herrn zu, sagen wir mal, flehentlich ihn drum zu beten, entern wir oder gehen wir ein in den Bereich der Raganuga Bhakti, wo spontanes, hingebungsvolles Dienen kommt. Srila Jiva Goswami sagt, dass zum ersten Mal hier in dieser Liste von 64 Punkten jetzt eine ganz klassische Übung des Raganuga Bhakti ist. Ein Devotee mag eines Tages vielleicht aufwachen und merken, er vergeudet sein ganzes Leben. Er lebt so vor sich hin. Schon wieder ist ein Tag vergangen. Schon wieder sind mehrere Stunden vergangen. Schon wieder sind einige Sekunden vergangen. Und er hat noch immer nicht Krishna erreicht. Und dieser Devotee sagt, es muss jetzt was geschehen in meinem Leben. Ich kann nicht mehr so weitermachen. Wieso kommt es, dass die Herzen von Jungs zu Mädchen ganz natürlich angezogen werden? Verspüre ich im Augenblick, sagt vielleicht ein Mädchen zu dem Hermann, der da längst geht. Dieser Hermann allein. Nicht? Und so weiter. Woher kommt es, dass hier die Anziehung so spontan ist? Und bei mir, in meinem steinernen Herzen, findet keine Anziehung zu Krishna statt. Was ist los? Wie soll das weitergehen? Und solch ein Devotee fängt an zu beten in dieser Sampratanatmika-Haltung. Ich möchte genauso wie ein Junge sich angezogen fühlt zu einem Mädchen und ein Mädchen sich angezogen zu einem Mädchen, genauso spontan zu dir hingezogen sein. Es heißt in den Schriften von Rupa Goswami, unserem mystischen Poet, der drückt hier aus: Ich habe den Wunsch, genau für einen Geliebten die Lippen der Geliebten sehr süß und anzustreben sind, so möchte ich immer wieder deine Herrlichkeiten preisen. Und genauso wie eine Geliebte sich immer wieder den Brief durchliest, die ihr Geliebte ihm geschrieben hat, und immer wieder vorliest, so möchte ich spontan deine heiligen Namen chanten. Versteht ihr? Hier kann man nicht mehr von einer mechanischen Ausübung des hingebungsvollen Dienstes spüren, sondern in die Ausübungen, in die mechanischen Ausübungen, kommt dieses Element von Raga, von fester Anziehung. Raga heißt so viel wie Färbung. Dieses Tuch ist zum Beispiel ursprünglich weiß. Also alle Tücher sind weiß. Natürlich weiß. Wenn man dieses Tuch dann in einen saffronfarbigen Bottich hineintut, nimmt die Farbe des Tuches eine saffronfarbene Farbe an. So soll auch bei der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes unser Gemüt, unser Bewusstsein eingefärbt werden von der intensiven Anhaftung an Krishna. Und dies wird eben ausgedrückt in der ersten Art des Gebetes, die man schätzt, Flehen vom ganzen Herzen, könnte man sagen. Nicht? Sam heißt alles, Pratana, das ist, danke Gadata, da hast du eine wichtige Korrektion, heißt Flehen. Und Atmika heißt mit dem ganzen Sein. Nicht? Die zweite Art des Gebetes, ich denke, ihr könnt auch mal so lernen zu beten, ist, vielleicht willst du das auch kurz aufschreiben, Dainya Bodhikai. Dainya Bodhikai. Eigentlich die ist ein bisschen besser. Dann ist das Sanskrit ein bisschen korrekter. Dainya Bodhikai. Bodhikai, Bodhikai. Dainya Bodhikai. Das ist ein. Ja. Du kannst ja darunter schreiben, vielleicht in der blauen Farbe. Sampratatmika beten vom ganzen Herzen. Dainya Bodhika heißt, dass man seine eigene Bedeutungslosigkeit und Wertlosigkeit erklärt. Ja. Sampratatmika, Gebete vom ganzen Herzen, das ist wohl das beste deutsche Übersetzung hier, Dainya Bodhika, dass man seine eigene Unbedeutsamkeit ausdrückt. Ausdrücken der eigenen Unbedeutsamkeit, der gefallenen, du kannst auch des eigenen gefallenen Zustandes. Das ist vielleicht noch besser. Expressing fallen condition wird hier gesagt, ja. Ein Devoti, ich möchte euch ein Beispiel für diese Art von Gebet geben. Hier gibt es eins auf der Padma Purana. Mein lieber Herr, es gibt kein sündhaftes Lebewesen, das ein größerer Sünder ist als ich. Noch gibt es einen größeren Frevler als mich. Ich bin so sündig und beleidigend, dass ich mich schäme, wenn ich vor dich trete, um meine sündhaften Handlungen zu bekennen. Prabhupada erläutert sehr schön. Eine solche Geisteshaltung, hier heißt es ein, soweit es die bedingte Seele betrifft, ist es kein Wunder, dass sie in ihrem vergangenen Leben sündhaft gehandelt hat. Und dies soll man eingestehen und vor dem Herrn bekennen. Sobald dies getan ist, verzeiht der Herr dem aufrichtigen Gottgeweihten. Es ist ganz wichtig, dass man im spirituellen Leben, wenn man die Barmherzigkeit Krishnas erfahren möchte, ehrlich wird und seinen eigenen gefallenen Zustand bekennt. Dieses Bekennen oder diese Reue, kann man sagen, wird im Srimad Bhagavatam mit einem Feuer verglichen, was die Anhaftung ans materielle Leben letztendlich vernichtet. Ich muss, wenn ich hier so lese, schnaube ich fast vor Lachen auf, aber ich kann das kontrollieren, also keine Angst. Aber jeder einzelne von uns, wenn der hier einmal so dastehen würde und untersucht werden würde, was er an sinnvollen Tätigkeiten gemacht hat, das wird wirklich ein bisschen heftig aussehen. Nee, wir sitzen hier so wie Ladies und Gentlemen, gut angezogen, nicht? Mit gelassenem Gesichtsausdruck, den Kopf koordiniert auf die Hand gestützt. Nicht? Aber was wir alles auf dem Kerbholz haben, ist wirklich heavy. Selbst der sehr sattisch aussehende Bhakta Priya, der immer sehr sehr kultiviert aussieht. Wenn man mal in deine letzten Leben reinschauen würde, was der Priya, das wird also wirklich heavy hergehen. Nicht, was du da an sinnvollen Tätigkeiten getan hast. Wir tun das immer so total bequem überschauen. Nicht? Wir sind da ganz galant, nicht? Das ist aber privat. Nicht? Und sicherlich sollte es auch nicht jetzt in der Öffentlichkeit so erzählt werden. Aber wenn wir da stehen, würde jeder von uns wie so ein, so ein kleiner Nacktfrosch mit so einem dürftigen Feigenblatt dastehen und völlig entblößt sein. Nicht? In den Schriften ist es ganz wichtig, dass man zu dieser Geisteshaltung findet, dass man nicht mit großer Gelassenheit über seine sozusagen materiellen Verwerflichkeiten hinwegschaut. Es ist, ohne dass man zu diesem Zustand kommt, dem Dainya Bodhika, wo man seinen gefallenen Zustand eingesteht, wird es nicht möglich sein, Fortschritt zu machen. Ich will euch hier mal einige Beispiele vorlesen, die euch, glaube ich, glücklich machen und zur gleichen Zeit nachdenklich stimmen. Oh Hari, oh Lord Hari, ich habe mein Leben nutzlos verbracht. Obwohl ich eine menschliche Geburt genommen habe, habe ich mich doch geweigert, Radha und Krishna zu verehren und auf diese Weise mit voller Absicht Gift getrunken. Der Schatz der Liebe zu Gott ist von der spirituellen Welt Goloka Vrindavan heruntergekommen und erscheint in dieser Welt als die Sankirtan-Bewegung, wo die heiligen Namen des Herrn gechantet werden. Warum war ich nicht angezogen dazu? Tag und Nacht brannte ich in dem Gift des materiellen Daseins, aber dennoch habe ich mich strikt geweigert, das Gegenmittel zu nehmen. Medipathie und Abhiram, das bezieht sich auf euch hier. Lord Krishna, der Prinz von Braja, ist als Lord Chaitanya erschienen, der Sohn von Sachidevi, und Lord Balaram ist als Lord Nityananda erschienen. Die Gefallensten und Degradiertesten wurden erhoben durch das Chanten der heiligen Namen. Die Geschichte von Jagga und Madai bezeugt diese Wahrheit. O Krishna, O Sohn Maharaj Nandas, O Begleiter von Srimati Radharani, Tochter von Maharaj Vrishabhanu, bitte sei mir barmherzig. Nun, wo ich euch endlich erreicht habe, bitte stößt mich nicht von euch weg. Außer euch, wer ist denn da meine Zuflucht? Oder auch: O mein Herr, du bist der Ozean der Barmherzigkeit, bitte gebe mir den Schatz. Den man findet, wenn man deinen Lotusfüßen dient. Dieses materielle Leben ist verabscheuungswürdig und Anhaftung an Sinnbefriedigung ist so stark. Ich bin völlig im Vergessen von dir versunken. Mein Körper und mein Geist sind spirituell bewusstlos, infiziert von der Krankheit des materiellen Daseins. Ich glaube, wir können das gut hier auf der Veda-Akademie nachempfinden, wo wir durch dieses Schlafgift, was hier in der Luft herumwabert, bewusstlos in unseren Betten hängen. Und träumen von sonnigen Tagen. Mein Körper und mein Geist sind spirituell völlig bewusstlos. Sie sind völlig infiziert von der Krankheit des materiellen Daseins. Das merkt man manchmal. Man will sich konzentrieren auf das Chanten des heiligen Namens, Hare Krishna. Und es scheint so, als wenn das ganze Bewusstsein, wie das Blut im Magen drin ist, wo es damit beschäftigt ist, eine kalorienhaltige Nahrung zu verdauen, die dafür sorgt, dass das Gehirn die Blutzufuhr weggedrosselt ist. Nicht? Manchmal muss ein Devotee, das ist einfach wichtig. Ich weiß, manche von unseren Gästen schauen mich jetzt ein bisschen fragend an, oh no, also das wird mir jetzt zu intensiv. Jetzt werde ich ja total, jetzt wird keine gute Feder mehr an mir gelassen. Es ist nicht so. Wir haben auch gute Seiten. Aber in dieser Art des Gebetes ist eine bestimmte Sache, wird ein Feuer in unserem Herzen entfacht. Ein ganz wichtiges Feuer. Das Feuer der Reue, das Feuer was unsere, die Rechtsspuren unseres gefallenen Zustands in der Welt vernichtet. Wer das nicht macht, wird sich nur einbilden, spirituelles Leben zu führen. Diese Art des Ausdrückens des eigenen gefallenen Zustands ist ein schonungsloses und kraftvolles Abschminken des falschen Egos. Haribo! Unser Seminar wird hier aus dem theoretischen in den praktischen Bereich hereingebracht, wie es euch vielleicht auffällt. Ist eine Art des Gebetes. Ein schonungsloses, konsequentes Abschminken des falschen Egos. Meine videoschauende Nachwelt. Haribo! Wollte das auch für die Nachwelt da reinsprechen ins Video, dass die es auch ernst nehmen und auf ihren Sofasessel betroffen zurücksitzen. Ja, genau.
Ich habe jetzt von dem Urinsbilder Karl Herr-Rodingstein, die eben das, das ist ja nicht sehr modern.
Ist überhaupt nicht modern, das stimmt. Fühl dich gut. Steh zu dir und deinem Schmutz im Herzen. Unterdrückung bringt Neurosen mit sich.
Krishna nimmt uns so an, wie wir sind und früher waren die Lectures immer so, dass man jetzt sagt, du willst jetzt erklären, wie gefallen und schlecht wir sind, aber und so weiter, wir müssen uns dann hingeben, deswegen.
Ja.
Und ja, wo ist dieser, du sagst, wo ist diese, wie kriegt man das hin, dass man tatsächlich dadurch das falsche Ego aufgibt und nicht eben so eine, so komisch rauskommt?
Ja.
Das wäre ja toll, das falsche Ego.
Ja. Ja, die Sache ist, diese Frage von Gadara ist wirklich sehr berechtigt. Viele Devotees haben die Erfahrung gemacht, wenn man sich so runterputzt, dann wird man so ein gestresstes, kleines Häufchen Elend, ohne Selbstbewusstsein und so weiter. Das ist möglich. Dainya Bodhika ist eine spirituelle Übung, wo du dir über deinen gefallenen Zustand bewusst wirst, aber niemals an deinem Elan verlierst, dich im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen. Da kommt diese Haltung auf, jetzt erst recht. Wo ich so gefallen bin, weiß ich, dass ich keine andere Hoffnung habe als Radha und Krishna und die Lotusfüße von die Barmherzigkeit meines spirituellen Meisters. Also du bleibst nicht in selbstgefälligen, in so sagen wir mal so masochistischen Meditationen vertieft, nicht? Wo du einfach über deinen gefallenen Zustand ausdrückst. Ich möchte dir ein gutes Beispiel geben aus den Gebeten von Narottam Das Thakur. O Lord Hari, O weh. Ich möchte zeigen, wie beides da ist, nicht nur eines. Nämlich das Erkennen des eigenen gefallenen Zustandes, aber dann auch die große Sehnsucht, zu Radha und Krishna zu kommen. Diese Sehnsucht, die da ist, also muss uns erhalten bleiben. In meinem Buch Der Weg des großen Abschieds habe ich geschrieben, wehe, es kommt der Tag, an dem die Sehne unserer Sehnsucht aufhört zu schwirren. Ein bisschen poetisch geraten, das Buch, ich weiß, aber Poesie muss auch mal sein. So, hier, ich will dir das jetzt ausdrücken, dass man also nicht stehen bleibt und über die schlechten Eigenschaften meditiert und da festhält, sondern gleichzeitig erkennt, aber obwohl das so ich so eine gefallene Seele bin, gibt es die unsagbare Barmherzigkeit von Lord Chaitanya Mahaprabhu und von Radha und Krishna und diese Möglichkeit, die ich habe, und die will ich jetzt voll und ganz aufnehmen. O Lord Hari, o weh, meine eigenen Missetaten haben mich zu einem Glückseligen kümmerlich link gemacht. Ich habe mein Leben vergeudet, ohne Anhaftung an Hari zu entwickeln. Dieser intensive Schmerz bleibt in meinem Herzen und wächst täglich an. Opfer, Baden an heiligen Orten, fromme Aktivitäten, das Chanten von Mantren und Meditation sind alle nutzlos, wenn man materielle Anhaftung beibehält. Ich konnte das nicht verwirklichen. Und so waren all meine religiösen Ausübungen wie Ornamente auf einem nackten Körper. Nicht? Du kannst dich noch so toll mit Ringen und Ornamenten behängen, wenn du splitterfasernackt in die menschliche Gesellschaft trittst, wirst du trotzdem ausgelacht. Normalerweise jedenfalls. Ich weiß nicht, ob sich das heute vielleicht schon verändert hat, aber so, also es ist nutzlos, sich toll zu beschmücken, wenn man nackt bleibt und da zum ausgelacht werden kommt. Selbst nachdem man die reinigenden und nektarhaften Themen von Krishna gehört, selbst nachdem ich die reinigenden und nektarhaften Themen von Krishna gehört habe, ist mein Geist immer noch verunreinigt. Das liegt nur an meinem Vergehen. Ich habe immer Gemeinschaft gehabt mit Nicht-Gottgeweihten und alle moralischen Prinzipien im Leben gebrochen. Was soll ich tun, wenn der Tod kommt? Hörst du noch zu, Gadara? Ich habe gehört, dass die Lotusfüße von Hari die einzige sichere Zuflucht bilden. Sie sind verherrlicht worden seit unvordenklichen Zeiten in den Shrutis und Smritis. Seit meiner Geburt habe ich aber niemals die heiligen Namen Krishnas ausgesprochen. Noch habe ich wirklich über seine schöne Form meditiert. Und jetzt kriegt er den Schwung. Jetzt hat er wirklich Selbsterkenntnis gemacht über seinen gefallenen Zustand. Und jetzt hört euch den Schwung an. Das ist ganz wichtig jetzt zu sehen. Diese materielle Schuldgefühle werden, ach, ich bin zu nichts nutz, lass mich weiter schlafen im materiellen Dasein. Nicht, dass wir so die materielle Schlussfolgerung. Aber er sagt, deswegen. Deswegen soll mein Geist und mein Körper, es kommt jetzt einfach so überein, bei den Lotusfüßen von Radha und Krishna bleiben. Lass meine materiellen Wünsche zu Ende gehen. Narottam das sagt, nun habe ich keine Angst mehr. Ich habe meinen Körper und meinen Geist dir hingegeben, mein Herr. Und dann kommen diese Longings, die Swabishta. Oh mein Herr, wann wird der Tag mein sein, wenn ich Radhika neben dir sehe? Und wann werde ich euch beide berühren und euch Dienst darbringen kann? Ich werde ganz glücklich deine Herrlichkeit, dir und Radhika zusammen mit Lalita und Vishaka dienen und werde Girlanden aus verschiedenen Blumen aufziehen. Ich werde dir, mein Herr, Tambula, was mit Kampfer gewürzt ist, darbringen. Betelnüsse und Gewürze und all das in einer goldenen Box. Die Lotusfüße von Radha und Krishna sind mein einziger Schatz und das letztendliche Ziel meines Lebens. O Herr, the Deliverer of all fallen souls, Befreier aller gefallenen Seelen, bitte gebe mir diesen Reichtum, denn ich habe doch niemanden außer dir. Nicht so? So ist, bleibt also der Devotee nicht in selbst gefälliger oder selbst ungefälliger Ego-Meditation, sondern macht einen Schwung aus der materiellen Ebene in die spirituelle hinein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns alle aneignen können in unseren Gebeten, in unser Gebet. Ja. Nächste und letzte Gebet und auch damit der letzte philosophische Teil für heute, denn dann werde ich Pastimes erzählen von Rupa Goswami, diesmal sehr, sehr schöne, ist eine letzte Art des Gebetes, darf ich dich bitten, sie kurz festzuhalten, Lala Samayi. Lala Samayi heißt, dass man sich sehnt nach einem persönlichen Dienst für den Herrn. Narada Muni ist zum Beispiel, hat eine dienende Beziehung zu Krishna. Und das dient das ja, sagt man, ein Dienertum. Und er sagt, mein Herr, wann wird der Tag kommen, wenn du mich bittest, deinen Körper Luft zuzufächeln? Und wenn du zu mir sagen wirst, fächle mir jetzt bitte auf diese Art und Weise Luft zu. Nicht wohl? Hier ist also der, das Gebet nach einem ganz persönlichen Austausch mit Krishna. Nicht? Mein lieber Herr, wann wird der Tag kommen, an dem du mich bittest, deinen Körper Kühlung zuzufächeln? Und du um deiner Freude willen zu mir sagst, fächle bitte so. Der Gedanke in diesem Vers ist, dass sich der Gottgeweihte wünscht, persönlich dem Körper des höchsten persönlichen Gottes Kühlung zu fächeln zu dürfen. Das bedeutet, dass er den Wunsch hat, der persönliche Gefährte des höchsten Herrn zu werden. Ist es nicht wunderschön? So ein Gebet? Da kannst du das sehr schätzen, miteinander verlieren, ne? Ja. Prabhupada hat ausführlich darüber kommentiert, und ich möchte euch seinen Kommentar, der Generation von Devotees schon begeistert und im Herzen berührt hat, gerne vorlesen. Mit anderen Worten, man soll lernen, nach dem Herrn zu weinen. Man soll diese kleine Technik erlernen und man soll sehr begierig sein und tatsächlich weinen, um in einer bestimmten Art von Dienst beschäftigt zu werden. Das nennt man Laulyam. Und solche Tränen sind der Preis für die höchste Vollkommenheit. Dieses Laulyam oder diese starke Sehnsucht zu entwickeln, dem Herrn zu begegnen oder in einer bestimmten Weise zu dienen, ist der Preis für den Eintritt in das Königreich Gottes. Abgesehen davon gibt es keine materielle Berechnung für den Wert des Eintrittspreises in das Königreich Gottes. Der einzige Preis für diesen Eintritt ist diese Lolyam, Lala Samayi, das heißt der Wunsch und die große Sehnsucht. Und hier kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Geheimnis des Krishna-Bewusstseins, wo nämlich unser Nivritya-Atma, das heißt unsere Tätigkeit, die wir mit Körper und Sinn aus Sinnen und auch der Sprache ausführen, plötzlich diese Dimension kriegen, wo unser Geist total angehaftet wird an Krishna und dahin kommt. Ich könnte das erstmal bildlich machen. Wenn wir so äußerlich sind, bewegen wir uns auf den Kern des hingebungsvollen Dienstes zu. Aber erst dann, wenn unser Geist plötzlich die starke Anhaftung an Krishna entwickelt und wenn wir diese Tränen bekommen vor lauter Begierde, nicht, dann werden wir sehr, sehr schnell zu Krishna gebracht. Nicht genauso wie unser jüngster Gast, die Christel. Wenn die Christel ist da hinten so rum. Bist du da hinten, Christel? Ja. Nee, im Augenblick nicht. Wenn die Christel da hinten so rumspielt, dann ist der Franco, kann sich auf die Vorlesung konzentrieren. Aber wenn die Christel plötzlich anfängt, mit Tränen in der Stimme zu rufen, Dr. Branko! Dann wird der Branko aus einem Sessel herausgezogen und muss zu der Christel hin und da sehen, was zu tun ist im Einzelnen. So ist es auch mit Krishna. Wenn wir mit großer Selbstgefälligkeit die heiligen Namen schenken oder großer Unaufmerksamkeit,